Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Meine heutigen Gäste sind Angela Hamacek und Cordula Schneider. Ich kenne beide schon sehr lange. Ich habe vor einigen Jahren schon mein erstes Seminar bei Ihnen hören dürfen. Auch Mitarbeiter waren schon auf Seminaren zur Kanzleientwicklung und mittlerweile sind wir auch Teilnehmer in Ihrem Delphinet und ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute da seid.
Sehr schön. Wir freuen uns auch. Hallo Daniel.
Ja, danke für die Einladung.
Unser heutiges Thema ist das Thema: Wie definiere ich eine Zielkanzlei? Wobei wir uns noch einen besonders tollen Titel dafür ausdenken wollen, aber als Arbeitstitel sollte das jetzt erstmal reichen.
Bestens.
Passt.
Wollt ihr erstmal ein bisschen über eure persönliche Karriere berichten, wie ihr in den Bereich der Steuerberatung gelangt seid und wie ihr euer Unternehmen und eure Idee aufgebaut habt?
Gerne, wobei das schon viel Zeit in Anspruch nimmt. Das machen wir aber trotzdem ganz, ganz kurz. Hier spricht Angela. Ich bin Kanzleiberaterin seit 25 Jahren. Und so mein Leidenschafts- und Herzthema ist immer die Kommunikation und die Mandantensicht. Und seit neuestem beschäftige ich mich sehr auch mit der Zukunft von Kanzleien. Also es wird ja alles immer schneller, immer komplexer, komplizierter. Und wie finden sich Kanzleien in dieser Welt zurecht, um auch einfach, wir sagen ganz gerne den Begriff Zukunft, robust sich aufzustellen. Und da haben wir eben mit unseren Kanzleioptimisten und mit dem Delphinet immer verschiedene Ansätze, die wir diskutieren, die wir durchdenken, die wir auch dann in Form von Webinaren zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und das ist für mich jetzt heute ein toller Anlass, mit dir, Daniel, über dieses Thema Zielkanzlei zu sprechen, um einfach mal zu beleuchten, warum soll man sich jetzt Gedanken machen und wie mache ich mir das und macht es einen Unterschied, ob ich eine Einzelkanzlei bin oder eine Partnerkanzlei. Also es spielen ja viele Facetten eine Rolle.
Ja, genau, ich ergänze das gerne. Wir machen das schon eine Weile. Auch ich bin mittlerweile, glaube ich, knapp 20 Jahre dabei im Delphinet und auch außerhalb des Delphinets als Kanzleiberaterin unterwegs. Mein Schwerpunkt gerne Honorar. Daniel, weißt du, das ist immer mein Steckenpferd. Natürlich auch Kanzleientwicklung insgesamt. Und zum Honorar gehören auch immer vernünftige Prozesse, sonst nützt das nichts, weil eine Glasdecke beim Honorar gibt es immer nach oben bei jedem Mandanten. Das heißt, wir müssen effizient arbeiten. Und so wie Angela für die Zukunft steht bei uns im Delphinet, stehe ich für die Gegenwart. Das heißt, ich sorge hoffentlich dafür mit Angela zusammen, dass die Basis heute schon so bereitet wird, dass es eben eine Zukunft für Kanzleien gibt. Und das ist natürlich gerade im Moment unfassbar spannend. Und wie sind wir auf die Zielkanzlei gekommen? Na, wir sind auf die Zielkanzlei gekommen, weil ganz viel so Wunschkanzlei in der Gegend schwebte in der Branche und das war uns zu unkonkret. Wir dürfen dann gerne was wünschen, aber wir möchten es ein bisschen konkreter haben und das erklären wir dann auch gleich gerne.
Fantastisch. Wenn ich jetzt ein junger Kollege wäre oder ich wäre jetzt ein Einzelkämpfer und würde jetzt denken, naja, jetzt muss ich mich mit dem Thema Kanzleientwicklung aber mal beschäftigen. Das war vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht notwendig, weil Steuerberater eigentlich immer alles gleich gemacht haben. Sehr hohe Kundenbindung, Mitarbeiter gab es in Massen. Und jetzt merkt man gerade, oh, die Welt ändert sich super schnell, also wirklich im rasanten Tempo. Und wenn ich jetzt mit meiner wenigen Zeit, die ich habe für strategische Themen, das Thema Zielkanzlei angehen möchte, wo starte ich da?
Das ist ein gutes Stichwort, das du lieferst, auf das ich an der Stelle vorweg vielleicht kurz nochmal eingehe und dann kommen wir sicherlich auch gleich auf den Start. Einzelkämpfer. Bei uns war tatsächlich der Auslöser, beziehungsweise ich weiß schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, wird ja immer geunkt, die Einzelkämpfer sterben aus. Ne? Also werden nicht mehr lange überleben und Rechnungswesen und Buchführung macht ja alles künftig die KI. Das wissen wir schon seit langem und trotzdem, es gibt sie noch. Also es ist nach wie vor bestehen, ich glaube 80% der Kanzleien oder 75% sind Einzelkämpferkanzleien. Durch die Corona-Zeit haben wir festgestellt, im Delphinet und auch außerhalb, dass die Überforderung zunimmt. Also was wir immer auch schon vorher gesagt haben, hey, ein einzelner Steuerberater, Steuerberaterin, wie soll die all diese Aufgaben zusätzlich zum Fachwissen eigentlich bewältigen, dann noch Mitarbeiter führen und sich um Kunden kümmern und, und. Das ist einfach quasi gar nicht mehr bewältigbar. Und da haben Cordula und ich auch schon mal angefangen, so dieses Einzelkanzlei Quo Vadis sich zu überlegen und zu hinterfragen. Und wir haben einfach gemerkt, das gilt inzwischen für jede Kanzlei. Und es ist einfach wichtig aus unserer Sicht gerade heute, um einfach dieses, ich muss 25 Bälle in der Luft halten und mindestens 20 fallen halt runter. Und das ist ja auch keine schöne Art zu arbeiten. Das ist eigentlich so für uns der Ausgangspunkt für diese Gedanken.
Genau, immer diese Konkurrenz zwischen ich bin Steuerberater oder Steuerberaterin und natürlich auch Unternehmerin und Unternehmer. Und das ist ja eine Konkurrenz, die tatsächlich tagtäglich hart am Zeitmanagement kratzt, alleine das irgendwie zeitlich schon zu trennen oder eben alles gleichzeitig zu machen. Und ich habe vorher schon immer gesagt, Einzelkämpfer muss sich gut überlegen, wo ist sein Schwerpunkt, wo ist sein Herzblut, sage ich mal. Möchte ich als Steuerberaterin lieber wirklich fachlich arbeiten? Liebe ich es, irgendwelche Gestaltungen zu machen? Ne? Oder bin ich eben mehr der Unternehmertyp an der Stelle? Ich möchte Marketing machen, ich möchte Leute akquirieren. Und beides wird auf Dauer nicht gehen. Das heißt, ich muss mir langfristig immer überlegen als Einzelkämpfer, das hast du ja auch getan, Daniel, an welcher Stelle lasse ich mich unterstützen? Bin ich derjenige, der sagt, ich möchte meinen fachlichen Teil machen, dann brauche ich Unterstützung im Kanzleimanagement-Bereich? Oder sage ich, nee, ich bin der Hans Dampf in allen Gassen, so wie du das bist, ne? Ich möchte nach vorne, ich möchte entwickeln, dann brauche ich natürlich einen guten fachlichen Unterbau, weil nur Unternehmer klappt natürlich auch nicht. Ich brauche ja schon auch irgendwie Leute, die es dann auch abarbeiten. Und diese Konkurrenz, ja, Angela, da stimme ich dir zu, ist mittlerweile bei allen Kanzleien. Bei der Einzelkanzlei wird immer gleich vermutet, eine Einzelkanzlei muss eine kleine Kanzlei sein. Das ist so ein Urban Legend. Das ist natürlich Blödsinn. Ich kann eine Einzelkanzlei sein und kann sagen, okay, wie sieht die Struktur darunter aus? Das ist das Entscheidende. Wenn es nur einen Inhaber, eine Inhaberin geht, das ist prinzipiell kein Problem. Nur wie sieht der Unterbau aus? Das ist die Geschichte, die ich mir gut überlegen muss.
Und um da deine Frage wieder aufzugreifen, genau. Wie starte ich denn jetzt mit den Überlegungen zur Zielkanzlei? Da haben wir für uns so vier Bereiche rausgearbeitet, wo wir sagen, das ist ein guter Leitfaden, wenn ich mich mit meiner Kanzlei auseinandersetze. Und der erste Themenkomplex ist immer meine Strategie im Sinne von, so wie es Cordula gesagt hat, will ich alleine oder mit Partnern? Das ist eine Grundfrage. Also man muss sich einfach ein paar Grundsatzfragen stellen. Andere Grundsatzfrage kann lauten, wie viele Stunden will ich arbeiten? Will ich für mich die 4-Tage-Woche zum Beispiel, ist ja total in im Moment. Oder sage ich, hey, ich bin Arbeitstier, ich brauche das nicht. Oder wie viele Mitarbeiter sollen um mich herum schwören? Wie viel Geld will ich verdienen? Ganz zentrale Frage. Also einfach sich über diese Grundsatzfragen, und das ist für uns immer der Ausgangspunkt. Das hat was ganz persönlich mit mir zu tun. Wie tick ich? Wie bin ich drauf? Mit welcher Art Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Und wenn ich mir das beantwortet habe, dann kann ich zu den anderen drei Bereichen übergehen und mir auch da konkrete Fragen stellen, um einfach zu sagen, hey, da will ich hin. Oder da bin ich schon an manchen Stellen, da erweitere ich das. Also das ist mal so ein Ausgangspunkt, wo wir sagen, das ist die Grundlagenarbeit, die du einfach brauchst, damit du darauf weiter aufbauen kannst.
Naja, und da sind wir schon inspiriert von einem Simon Sinek mit seinem Golden Circle. Also sich immer erst zu fragen, warum tue ich was? Wobei wir jetzt nicht die Leute sind, die die Sinnerhöhung jetzt bis ins Letzte treiben möchten. Wir sind Steuerberater und keine Klimaretter aus meiner Sicht. Da bin ich sehr pragmatisch unterwegs. Angela, du kennst mich. Aber es geht natürlich schon darum, wozu mache ich das überhaupt? Also sich wirklich den Zweck zu überlegen. Und da spielen auch solche Überlegungen eine Rolle, wie Angela sie gesagt hat. Wie will ich mein Leben gestalten? Was brauche ich? Und dann kommt ja eben bei Simon Sinek erst die Frage, wie will ich arbeiten? Wie will ich mein Unternehmen organisieren? Mit wem will ich zusammenarbeiten? Und zum Schluss kommt eigentlich immer erst das, wo man sonst häufig anfängt, gerade im Moment, nämlich, was mache ich eigentlich genau? Also welche Dienstleistung biete ich an? Welche Dinge schließe ich auch aus, was manchmal einfacher ist als umgekehrt? Und so haben wir uns diesem Thema eben genähert.
Okay, das habe ich verstanden. Das habt ihr ja sehr gut erläutert. Jetzt ist das in der Tat wirklich so. Die meisten Kanzleienhaber beschäftigen sich ja viel mit Mandanten und Mitarbeitern und irgendwann ganz am Schluss mit sich selbst, wenn sie dann abends um 9 oder 10 Feierabend haben, dann fällt das halt meistens hinten runter, dann kann man das nicht mehr. Das heißt, da wäre ein Ansatz, dass man sich auch mal, sag ich mal, in Ruhe 1 oder 2 Tage gönnt und sich mal Gedanken macht, was möchte man eigentlich selbst? Das ist auch gut vor allem selbst, dass man diese hohe Belastung auch wirklich bis ins Alter durchhält. Jetzt habe ich eine kleine Zusatzfrage, das hat sich jetzt auf Einzelkanzleien bezogen. Wie wäre denn euer Ansatz, wenn das jetzt in der Sozietät oder in der Kanzleigruppe mehreren Partnern ist? Würdet ihr dann empfehlen, dass sie sich in einem Meeting treffen oder muss sich da auch jeder selbst Gedanken machen?
Also aus meiner Sicht macht es tatsächlich Sinn, auch wenn ich schon in einer Partnerschaft arbeite, mal für mich man spricht ja heute so gerne von Grundwerten, sich mir dazu Gedanken machen. Also einfach, was will ich, passe ich in diese Partnerschaft? Also mal sich kritisch zu hinterfragen, ohne dass man jetzt die Partnerschaft in Frage stellt, sondern einfach, ist es das Leben, wie es heute in unserer Partnerschaft ist, das ich weiter so führen möchte? Oder unter welchen Bedingungen möchte ich es führen? Also ich finde, jeder Partner hat das Recht und auch für mich auch die Verpflichtung, mal über seine eigenen Grundsätze sich klar zu werden. Und dann natürlich müssen die sich zusammensetzen und besprechen, hey, wie siehst du das? Passt es, wie wir im Moment zusammenarbeiten? Also es ist ein unglaublich wertvolles Meeting, wenn ich mich da mit meinen Partnern und wir, also Carla und ich, wir sind eine kleine Firma zu zweit und trotzdem, wir treffen uns jährlich für 5 Tage und machen unsere Strategie. Und da geht es auch nicht jedes Jahr in dem ganz Großen und Ganzen, aber es geht immer um diese Themen, passt das, was wir machen, zu uns, zu unserer Art, wie wir leben wollen. Und das finde ich, wenn man diese Grundlage schafft, auch in einer Partnerschaft, dann hat man eine ganz fantastische Basis für Zukunftsarbeit.
Ja, weil Leben entwickelt sich, Menschen entwickeln sich, dein eigenes Leben entwickelt sich und ändert sich und wir klopfen einmal alles fest und einer hat mal gesagt, ich bin voll gut drauf, ich möchte 7 Tage die Woche 40 Stunden arbeiten, keine Ahnung. Das heißt nicht, dass er das in 5 Jahren immer noch will und kann. Und wir nennen das ja gerne aktives Erwartungsmanagement, also einfach zu gucken, was erwarte ich von dieser Kanzlei an sich und auch von der Partnerschaft und was darf aber auch die Kanzlei oder die anderen Partner von mir erwarten, damit das klar ist, weil sonst, das wissen wir alle, auch im privaten Bereich, die meisten Beziehungen scheitern an unausgesprochenen Erwartungen, weil einer immer denkt, ja, der andere muss doch aber merken, was ich möchte und der andere merkt es aber nicht und es ist gar nicht böse Absicht, weil es ist nie gesagt worden oder es ist mal gesagt worden und dann hat er sich das halt abgespeichert, ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da noch ein Tipp von unserer Seite, macht das wirklich außerhalb der Kanzlei, ganz weit weg, so weit weg wie möglich. Wir fahren tatsächlich dieses Jahr nach Dänemark, in ein Ferienhaus, 5 Tage, wo uns keiner stört, wo die Mails ausgeschaltet sind, wo wir nichts angucken, sondern nur das Meer und uns. Und das tut unfassbar gut. Und ja, wenn man jetzt nicht gleich 5 Tage machen möchte, reichen vielleicht auch 2. Und eine gute Vorbereitung für dieses Meeting ist wirklich wichtig. Welche Fragen stellen wir uns? Und damit jeder vorher auch die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich überlege mir das schon mal für mich und dann legen wir das übereinander.
Okay, hört sich erstmal nach viel Zeiteinsatz an, aber wenn man vielleicht bedenkt, dass dadurch auch die Partner zufriedener sind oder vielleicht auch nicht ausscheiden aus der Kanzlei, weil das kann ja im schlimmsten Fall passieren, wenn die Werte zu weit auseinandergehen und die Arbeitsziele, ist es eine sehr gut eingesetzte Zeit.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wir sind jetzt ungefähr eine Generation, Angela und ich, noch innerhalb einer Generation, wir sind nicht weit auseinander. Gerade im Moment, was wir ja immer wieder hören, nicht nur beim Mitarbeiter, sondern auch beim Partnern, dadurch, dass die neuen Generationen ja dazukommen, gibt es natürlich unterschiedliche, ich sage nicht unterschiedliche Werte, aber die Werte werden unterschiedlich interpretiert. Die meinen nicht das Gleiche. Freiheit heißt für einen 60-Jährigen was anderes als Freiheit für einen 40-Jährigen heute. Da gibt es Unterschiede. Und die wirklich klar offen zu legen und zu überlegen, wie kommen wir zusammen und wie können wir beide davon diese Partnerschaft leben, ist so wichtig, weil sonst wird es auf der einen oder anderen Seite oder auf beiden Seiten früher oder später Frust geben, und zwar erheblichen Frust. Und das schlägt dann durch auf die Mitarbeiter, auf die Mandanten und auf die ganze Kanzlei. Deswegen ist das so wichtig.
Ja, und ich verstehe, Daniel, deinen Hinweis auf, ja, das ist sehr zeitintensiv. Gleichzeitig, wenn ich die Dinge unausgesprochen lasse und Konflikte in mir schwelen, oder also dann wird einfach Energie für Dinge verwendet, die es nicht bräuchte. Und dieses, ja, dieses uralte Beispiel von der stumpfen Säge, mit der ich an den Baum halt herumdoktere. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, solltest du vielleicht mal schärfen? Und der sagt dann, nee, keine Zeit dafür. Das ist ja dieses klassische Bild. Und das gilt hier umso mehr. Und da denke ich mir auch immer, das ist doch die wertvollste Zeit überhaupt, mir über meine Kanzlei, über mein Unternehmen, für die Zukunft meines Unternehmens Gedanken zu machen und da zu sagen, hey, alles andere ist wichtiger. Da sage ich definitiv nein. Das ist die wichtigste Arbeit, die du hast als Kanzleiinhaberin, als Unternehmer. Und darauf baut dann alles andere auf.
Ja, und wenn man jetzt sagt, im ganzen Jahr von meinen, ich weiß nicht, 2500 Stunden, die so ein normaler Steuerberater schafft, nehme ich mal 16 Stunden, 2 mal 8, und setze die wenigstens mal für die Zukunft meiner Kanzlei ein. Also da würde ich sagen, das ist doch Peanuts, um dieses wunderbare alte Wort mal wieder zu gebrauchen. Da muss man auch mal das Verhältnis sehen. Wir hocken auch öfter zusammen, aber der Blick wird ein anderer, wenn die strategischen Dinge klar sind. Da braucht man dann gar nicht so viel tun nachher noch, sondern wenn der Blick klar ist und wir sagen, wir haben entschieden, zusammen, gemeinsam, das und das machen wir nicht. Also wir zum Beispiel, ein wichtiger Teil unseres Meetings ist immer unsere sogenannte Zombie-Nacht. Die machen wir tatsächlich auch gerne abends mal so, beim Glas Wein. Wirklich mal zu gucken, was haben wir uns schon ewig lange vorgenommen. Und das drückt uns, weil wir kriegen es immer nicht umgesetzt. Und dann auch mal zu sagen, so, jetzt wird der Zombie auch mal wirklich getötet. Jetzt ist mal Schluss. Wir haben das jetzt ein Jahr auf der Liste stehen und machen es nicht. Wir lassen es jetzt, das beerdigen wir jetzt einfach mal. Und wenn es super, super wichtig und cool war, dann wird es irgendwann wieder hochkommen und dann können wir neu entscheiden. So, dass man nicht immer dieses Gefühl hat, wir haben 100 Baustellen in unserer Firma. Das geht euch Steuerberatern ja ganz genauso. Und dann hat immer ein schlechtes Gewissen, weil man ja nicht alles schafft. Und das ist so gruselig, weil alles ist Prio A plus 3 Sternchen. Ja, einfach mal eine Reihenfolge festlegen, pragmatisch und sagen, so, damit fangen wir jetzt mal an. Weil im Moment, auch bei den Steuerberatern, ist es ja nicht so, wenn ich jetzt irgendwas nicht tue, sterbe ich sofort. Also da wird auch mal gern ein bisschen Panik gemacht. Ich kann ja auch mal was lassen. Und wenn es sich dann irgendwann auf die Platte drängelt, kann ich mich immer noch drum kümmern. Also da vielleicht auch mal ein bisschen Entspannung, weil gerade auch im Moment durch die vielen Dinge, die passieren und die vielen Menschen, die Gott sei Dank mittlerweile um Steuerberater rumtanzen, um ihnen zu sagen, wie es denn geht und was sie tun sollen, kann man ja auch schon irre werden, oder? Ich weiß nicht, wie dir es geht, Daniel.
Ja, ähnlich. Also meine Trilogie ist auch mal sehr voll. Ich habe auch jetzt mitgenommen aus diesem ersten Schritt, ich muss mir ein bisschen Zeit schaffen für die Planung, muss mal überlegen, was möchte ich und auch, was möchte ich denn nicht und was brauche ich vielleicht auch nicht zu machen. Wie würde denn der zweite Step aussehen?
Zweiter großer Themenbereich ist dann tatsächlich bei uns die Mandanten. Die kommen bewusst noch vor den Mitarbeitern, weil wir sagen, okay, jetzt weißt du, jetzt kennst du deine Grundsätze. Jetzt überlegt er, mit wem will ich zusammenarbeiten und was will ich für den machen? Und das kam eigentlich dadurch, also gerade während Corona, und wir wissen jetzt ja, in vielen Kanzleien ist Aufnahmestopp, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind. Und da ist jetzt auch das Bewusstsein in den Kanzleien, ich stelle meine Mandantenstruktur neu auf. Und da ist es auch einfach wieder wichtig, hey, welche Themen will ich bedienen? Welche Mandantenart kann ich gut? Für wen bin ich der oder die Richtige? Das ist da eigentlich das Entscheidende. Und warum kommt das vor den Mitarbeitern? Weil wenn ich das festgelegt habe für mich, dann weiß ich auch, welche Art Mitarbeiter mit welchem Know-how brauche ich, damit die diese Mandantschaft bestmöglich bedienen. Und wie müssen die ticken? Also ich sage es mal an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn ich zum Beispiel, also wir kennen Kanzleien, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eben Ärzte oder Freiberufler, das ist mein Fokus, dann brauche ich Mitarbeiter, dann brauche ich ehrlich gesagt keine Steuerfachwirte, weil die müssen eine 4-3 können. Ich sage es jetzt mal ganz überspitzt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber dann mache ich mich nicht auf die Suche, Mitarbeiter zu finden, die sich immer noch mehr qualifizieren wollen und noch mehr und noch mehr. Sondern ich gucke einfach, welche Menschen haben Bock, mit dieser Art Freiberuflern zusammenzuarbeiten. Und all das in diesem Bereich Mandanten. Und da ist der erste Schritt für mich immer, wen will ich nicht? Kordler hat es auch schon angesprochen. Das funktioniert da am allerbesten. Das ist die wichtigste Frage, wen will ich nicht? Und die gucke ich dann mal. Also ich schmeiße nicht alles sofort raus. Das ist dann ein Prozess, der sich über 3 bis 5 Jahre wahrscheinlich entwickelt. Aber dann zu gucken, okay, und für die, die ich will, schaffe ich dann Platz, wenn sie bei mir anläuten. Und das ist ein wertvoller Schritt, wo ich dann wirklich auch zu meiner Zielkanzlei komme im Sinne von, hey, das macht wirklich Bock, weil ich nur Leute um mich habe, mit denen es Spaß macht zu arbeiten.
Genau, und ob das dann eine Branche ist, wie Angela gerade das Beispiel hatte, oder ob ich ein Thema habe, weil ich will Unternehmensnachfolge machen oder ich möchte Immobilienberatung machen, was auch immer, völlig egal, frei kombinierbar. Ich nehme nur bestimmte Gesellschaftsformen. Wir haben eine Kanzlei im Delphinet, der sagt zum Beispiel, ich mache GmbHs und ihre Geschäftsführer. Das ist meine Zielgruppe. Also das heißt nicht, man muss sich super eng aufstellen und jetzt irgendwie eine super Nische suchen, wobei wir beide sagen können, Angela, Nische ist total, ich hätte jetzt fast ein Wort gesagt, cool, weil wir haben die super Nische. Wir machen wirklich ausschließlich Steuerberater und glaubt uns allen, es ist überhaupt nicht langweilig. Es ist so vielfältig. Also man kann sich ruhig auch eng aufstellen. Und dann kann ich eben auch sagen, der nächste Schritt Mitarbeiter, wen brauche ich? Und der letzte Schritt, um da gleich hinzukommen, der vierte Bereich ist natürlich die Organisation. Dann überlege ich mir, wie sieht meine Aufbauorganisation aus? Also bin ich alleine? Was für Ebenen brauche ich zusätzlich, die mich unterstützen? An welchen Stellen? Welche Teams bilde ich vielleicht, wenn ich eine größere Kanzlei bin? Wo, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann halt, wie sieht meine Ablauforganisation aus? Sprich, wie sehen meine Prozesse aus? Und natürlich, wenn ich bei der Mandantenecke schon gesagt habe, ich habe eine gewisse Beschränkung auf mich genommen. Das zahlt sich aus hinterher auch bei den Prozessen. Weil wenn ich sowas wie Ärzte mache oder sowas wie GmbH mache oder sowas Immobilien, habe ich ja an vielen Stellen schon wieder einheitlichere Prozesse, als wenn ich plötzlich, übrigens Tipp, fällt mir bei der Gelegenheit ein, was ich gerne mit meinen Kunden mache, wenn wir Strategie-Meeting machen. Ich sage denen vorher, zählt mal durch, wie viele Branchen ihr betreut. Und wir kommen da nicht selten auf erhebliche zweistellige Beträge. Und dann denke ich mir, okay, sind wir im Sinne von Angelas eben, bin ich wirklich der Richtige für alle diese Kunden? Kenne ich mich da überall super aus? Ja, ich habe noch 3 Online-Händler und noch 3 Ärzte und 4. Das macht unfassbar viel Arbeit, sich immer wieder auf die unterschiedlichen Mandanten einzustellen. Deswegen auch bei der Organisation dann wieder zu gucken und wo kann ich clustern, wo kann ich Dinge einfacher machen, indem ich sie einheitlicher mache. Das ist so die Idee hinter diesem ganzen Prozess der Zielkanzlei.
Okay, hört sich erstmal ganz leicht an. Wir haben ja hier schon mal so ganz tolle Erfolgsgeschichten. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, wo es bei uns zum Beispiel auch nicht geklappt hat. Also wir haben an einem Standort mehrere Kanzleien zusammengelegt, insgesamt 5 Stück. Und haben gedacht, okay, nachfolgen können wir super, da geht nie ein Mitarbeiter, da geht nie ein Mandant. Und dann haben wir gedacht, okay, Fusionen sind dasselbe. Und haben gesagt, okay, jetzt alle zusammen, dann setzt man sich mal hin, bespricht das. Also Step 1 auch wirklich gemacht, auch mit einem externen Betreuer und gesagt, okay, jetzt funktioniert das. Dann haben wir gemerkt, die Arbeitsstile und Mandanten kriegen wir gar nicht zusammen. Mit dem Ergebnis, ich würde sagen, wir haben an dem Standort 500.000 Umsatz verloren, auch ein paar Mitarbeiter, auch ein paar Partner. Das heißt, dieser Prozess, den ich eben gesagt habe, 3 bis 5 Jahre, der scheint zu stimmen, ne, aus der Praxis. Wir haben komplett unterschätzt, wie lange das dauert. Wir haben gedacht, ach, das sind ein paar Monate. Wir haben bisher für Nachfolgen auch nicht länger gebraucht und hatten da so unsere Erfolge. Und haben dann mal gemerkt, da funktioniert es nicht. Das heißt, man muss sich ein bisschen im Klaren sein, das kann auch erstmal Geld kosten.
Definitiv.
Ja, und insofern Geldkosten oder auch Menschen, also jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern natürlich, wenn ich jetzt für meine Kanzlei eine solche Strategie festlege, was zu mir als Inhaberin passt, wo ich sage, das sind die Mandanten, das ist die Art Inhalte, mit denen ich arbeiten werde, dann ist es erstens auf der Mandantenseite, wirst du dich ja sukzessive von welchen trennen. Also wenn ich eben sage, hey, ich bin in diesem nachhaltigen Bereich gerne unterwegs, ne, Gemeinwohlökonomie. Ich möchte mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten, die so ticken wie ich. Und dann wird es bei mir Mandanten geben, vielleicht so Bauunternehmer oder so, die so gar nicht auf der Schiene sind. Und es sind vielleicht Mandanten, die einen hohen Umsatzanteil bei mir haben. Mhm. Und natürlich kicke ich den nicht sofort raus, aber es wird sich sukzessive ergeben. Und ich muss in meiner mittelfristigen Strategie dann halt auch überlegen, wie gleiche ich das aus. Also da muss man schon auch vordenken. Plus natürlich werde ich auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben, die sagen, hey, das ist nicht meine Welt. Komm, hör mal auf mit dem Blödsinn. Interessiert mich nicht. Ich will die Vielfalt. Wenn du jetzt nur noch Ärzte betreust, ich möchte aber gern GmbH und Co. KGs. Ja, das funktioniert halt nicht. Also werde ich mich auch hier von Mitarbeitern möglicherweise trennen, wenn die den Weg nicht mitgehen wollen. Und es tut weh. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe einmal meine Strategie festgelegt und dann mache ich wie die bezaubernde Genie einmal den Schnipser. Und alles ist easy peasy, sondern ich muss echt hingucken, dass ich, und ich halte diesen Zeitraum 3 bis 5 Jahre da wirklich für reell, dass ich mich dort eben hin entwickle. Es ist nicht ein von heute auf morgen.
Ja, und um gleich noch einen oben drauf zu setzen, und nach 5 Jahren denke ich vielleicht schon wieder anders. Das ist Leben. Der Punkt ist, dran zu bleiben und rechtzeitig für sich selber zu merken, geht das wenigstens in die Richtung, die ich es gerne hätte? Natürlich werde ich am Anfang Kompromisse machen. Ich möchte es lieber positiv ausdrücken. Ich werde mir vielleicht am Anfang erstmal meine Inseln schaffen, wo ich das ausleben kann, was ich gerne tun möchte. Das heißt ja nicht, dass sofort die ganze Kanzlei jetzt auf die Insel ziehen muss, sondern ich ziehe mich immer mal auf meine Insel zurück, mache die Dinge, die ich gerne tue. Und die anderen machen ihren kleinen Grenzverkehr genauso wie vorher. Das muss nicht, also wir sind da keine Revoluzzer, sag ich mal. Wir sind Entwickler, aber keine Revoluzzer. Also dieses harte, was manchmal jetzt in der Steuerberatungsbranche auch so kommt, so jetzt sofort und alles und ändern. Das sind wir nicht, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben in einer langen Zeit, die wir jetzt dabei sind, dass das schief geht, dass das wirklich Tote an allen Ecken kostet. Und das muss nicht sein. So eilig ist es dann auch nicht.
Das ist ja schon mal gut zu hören, weil die meisten Steuerberater sind doch sehr risikoaffin. Das heißt, wenn die irgendwo ein Risiko wittern, dann würden die eher die Veränderung scheuern. Und wir konnten das auch eigentlich nur stellen, weil wir eine Gruppe sind. Also den Verlust, den wir jetzt da gemacht haben über 2, 3 Jahre, haben wir gesagt, das ist auch für eine Gruppe unschön. Aber die Kontaktgruppe konnte das halt kompensieren, dass mal eine Kanzlei jetzt nicht so gut lief über die anderen. Das macht man natürlich trotzdem nicht gerne, ne? Unternehmerisch will man keine Kanzlei dabei, die Verluste macht. Aber das ließ sich tragen. Also wären wir jetzt alleine gewesen oder in Sozietäten hätten 2, 3 Jahre Verluste gemacht, hätten wir natürlich mit der Bank sprechen müssen, um zu gucken, okay, wie gleichen wir die aus? Also dann wären wir in einer ganz anderen Situation gewesen, sehr viel schlechter. Ja. Von daher finde ich das gut, da euren Ansatz zu sagen, okay, lasst euch dafür ein bisschen Zeit und dann könnt ihr auch gucken, klappen die Maßnahmen oder klappt es nicht.
Ja. Ich finde es sehr schön, dass das ist gerade mein Lieblingsspruch, weil wir neulich ja den Podcast aufgenommen haben, Angela, zum Thema Fehlermanagement. Und irgendein russischer Großmeister im Schach, ein sehr junger, hat dann gesagt, es gibt diesen Spruch, mal gewinnst du, mal verlierst du, so wie du es gerade gesagt hast. Und der hat den umgedreht und hat gesagt, mal gewinnst du, mal lernst du. Und das finde ich großartig, weil natürlich, ja, Lernen kostet immer Geld, Zeit, Energie. Ich gehe mal von aus, das wird dir so schnell nicht wieder passieren, sondern du hast ja aus dieser Geschichte viel gelernt und viel gezogen, dass du sagen kannst, okay, und wie gehe ich es nächstes Mal an? Nächstes Mal sagst du vielleicht in einem noch früheren Zeitpunkt, ich gucke mir die Leute an, mit denen ich mich da zusammentun möchte und passt das irgendwie ansatzweise mit meinen Grundwerten, wie jetzt Angela gesagt hat, oder wieder meine Art zu arbeiten. Und dann ist die Gefahr vielleicht schon kleiner, dass du nochmal lernen musst. Ganz ja. Ohne Lernen wird es wahrscheinlich nie abgehen.
Nee. Und ich möchte das eine noch ergänzen, weil das jetzt auch schon ein bisschen durchgeklungen ist. Gerade wenn ich mir über meine Grundlagen im Klaren bin und dann Mandanten und Mitarbeiter mir anschaue, dann hört auch hoffentlich endlich dieses Getriebensein auf. Im Moment haben ja in den Kanzleien oder auch ich in meinem Unternehmen, ich habe das Gefühl, KI, ChatGPT, was da jetzt alles kommt, also ich bin da absolut affin und ich bin da wirklich nah dran am Informationsfluss. Aber auch ich muss manchmal sagen, wo soll das hinführen? Was brauche ich jetzt für mich denn eigentlich? Weil ich kriege diesen ganzen Infowust ja gar nicht mehr sortiert. Wenn ich aber für mich entschieden habe, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, dann kann ich das mal ein bisschen besser sortieren und sagen, hey, ich muss jetzt nicht, wie heißt es immer so schön, irgendwas, jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, muss ich nicht auch noch draufspringen, sondern ich weiß, hey, ich höre mir das zwar mal an, aber das ist jetzt nicht das passt nicht in meine Welt und dann ist es gut. Auf der anderen Seite muss ich aber in diesen, also bei diesen Themen dranbleiben, weil natürlich verändert es unsere Kanzleiwelt komplett. Und da zu wissen, hey, wo werde ich mich bewegen in Zukunft? Also deswegen haben auch viele bei uns im Delfnet und andere Kanzleien ja angefangen, sich wirklich mit diesen Grundsatzfragen auseinanderzusetzen. Wenn du das jetzt nicht klar hast, dann siehst du ja den Zug von hinten nur noch ganz weit weg. Also das sind ja, so die Geschichten.
Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist auch gut, sich bei einer Strategie immer zu überlegen, was bin ich für ein Typ? Wie will ich mein Unternehmen führen? Bin ich der First Mover? Will ich bei jedem Ding sofort der Erste, die Erste sein, die das macht? Das kann eine Strategie sein und es ist gut, wenn es solche Leute gibt, ne, die für uns Sachen ausprobieren. Oder sage ich, okay, ich bin in der zweiten Gruppe, ich warte mal so die ersten Sachen ab und dann beschäftige ich damit. Oder sage ich konsequent, ich überlege für jedes Thema neu. Bin ich da an der Stelle der First Mover? So, einige Kanzleien haben das ja mit den Online-Händlern zum Beispiel so gemacht. Das waren die First Mover. Das sind auch die, für die sich das wirklich ausgezahlt hat, aber auch nur für die, die das wirklich konsequent gemacht haben. Weil wir wissen alle, mal eben einen Online-Händler betreuen, das kann man komplett knicken. Das geht nicht. Entweder werfe ich mich da richtig drauf und dann brauche ich aber auch mehrere, damit es sich lohnt. Oder lasse ich die Finger davon und hole mir die Expertise von außen, was ja auch eine Möglichkeit ist. Und das sich auch zu überlegen bei den Themen, die neu aufkommen, wo will ich da stehen? Was für ein Typ bin ich? Und ich bin zum Beispiel, ich muss nicht der First Mover sein. Ich gucke mir das in Ruhe an. Ich weiß auch, selbst bei KI, ich werde nicht sterben, wenn ich jetzt nicht alle meine Artikel sofort mit KI schreibe. Noch geht das. So. Und dann kann ich in Ruhe gucken und was kann ich integrieren? Wofür fange ich an? Dann fange ich an, okay, Recherche, super. Kann ich schon mal nutzen, lernen? Wie geht das? Was muss ich für Prompts schreiben? Gibt es ja auch jede Menge Fortbildung mittlerweile zu. So, und irgendwann bin ich vielleicht an dem Punkt, dass ich sage, so, und jetzt weiß ich genau, was für mich persönlich dieses ChatGPT und Co. bedeutet und wo ich es anwenden möchte und wo ich es nicht anwenden möchte. Und ich fand einen sehr schönen Artikel gerade gelesen in der Good Impact, habe ich dir geschickt, Angela, zu sagen, naja, also für das unkreative Zeugs hätte ich gerne ChatGPT, aber wenn ich kreativ einen Blogbeitrag schreibe und Ideen entwickeln will und so, dann möchte ich vielleicht erstmal selber denken. Und ich finde, das wäre schön, wenn wir unsere natürliche Intelligenz für sowas auch weiter einsetzen. Wenn mich ChatGPT dabei entlastet, hey, super, bin ich total begeistert. Also wofür will ich es auch haben? Ist, glaube ich, immer wichtig. Und das vielleicht noch als, wir sind ja schon fast über die Zeit, sehe ich gerade, als Tipp, das Tool ist nicht die Lösung. Nie. Das Tool ist nie die Lösung. Deswegen sind wir da immer auch von der anderen Seite mit unserem Blickwinkel dran und gucken schon ein bisschen adlerblickmäßig oben drauf und tummeln uns nicht, denn wir müssen noch 35 Tools neu erfinden. Das ist nicht unsere Welt. Und ich glaube, beides muss sein. Es ist sehr dankbar, dass es Leute gibt, die sich um diese Dinge kümmern, dass wir uns da nicht um kümmern müssen.
Ja, du hast zu Recht gesagt, unsere halbe Stunde ist für heute schon wieder um. Das hatten wir vorher schon vermutet, dass wir nicht ganz mit der Zeit hinkommen bei dem Thema. Aber ich fand, ihr habt ein paar ganz tolle Impulse gesetzt, dass man sich über das Thema Zielkanzlei jetzt schon mal ein bisschen Gedanken machen kann, umsetzen kann. Jetzt hattest du, Cordula, eben auch gesagt, naja, man kann ja auch mal über externe Expertise nachdenken. Das heißt, ihr betreut auch weiterhin Kanzleien bei dem Thema?
Ja. Ja. Also wir begleiten in diesen Strategieprozessen, wir moderieren die auch. Also gerade bei Partnerkanzleien ist es eine große Hilfe, wenn dann der Blick von außen nochmal kommt. Und natürlich auch mit Einzelkanzleien, die sagen, hey, ich brauche einfach jemanden, dem ich das mal rübergeben kann, meine Gedanken. Vielleicht ist es noch ein bisschen unstrukturiert. Und wo wir dann einfach so mit Fragen demjenigen einfach helfen, dazu zu seinem eigenen Weg zu finden. Genau.
Genau.
Und das findet man dann bei euch unter der Website kanzleioptimisten.de, ist das richtig?
Ganz genau.
Ja, genau. Da findet man auch unseren Online-Terminkalender und sagen, okay, ich brauche mal eine Stunde, eine halbe Stunde, zwei Stunden, was auch immer, völlig egal. Brauche ich einen Sparringspartner vielleicht erstmal im ersten Schritt und dann überlegt man sich, was draus wird.
Genau. Ja, perfekt. Ja, auf meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr da wart. Ich kann nur bestätigen, was ihr heute alles gesagt habt, im Guten und im Schlechten Erfahrungen gemacht. Von daher sehr schön, dass ihr die heute bestätigt habt.
Ja, super. Wunderbar. Danke. Es war ein ganz tolles Gespräch mit dir, Daniel. Danke.
Dankeschön.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.